Und da sind wir wieder in einer neuen Woche. Ganz herzlich willkommen zum PTA Heute Podcast am 27. Januar 2025. Mein Name ist Benedikt Richter und traditionell besprechen wir hier im Podcast am Montag, was in der vergangenen Woche so los war. Und bei den KollegInnen in Nordrhein war einiges los, denn es gibt endlich einen neuen Gehaltstarifvertrag. Darüber reden wir. Außerdem sprechen wir heute über Pilze im Darm, Bindehautentzündung bei Kindern und wie das mit der Abgabe von Gefahrstoffen eigentlich läuft. Themen so vielfältig wie der Job in der Apotheke. Macht's euch gemütlich, jetzt geht's los. Und im ersten Thema für heute schauen wir mal nach Nordrhein. Dort konnte sich die Apothekengewerkschaft Adexa mit der TGL Nordrhein rückwirkend zum 1. Januar 2025 auf einen neuen Gehaltstarifvertrag einigen. Nordrhein und Sachsen sind ja die zwei Bundesländer, die nicht unter dem Bundesrahmentarifvertrag fallen. Der alte Gehaltstarifvertrag von Nordrhein war zum 31. Dezember 2023 gekündigt und wir haben seitdem auf einen neuen Abschluss gewartet. Und der war bitter nötig, denn laut Tarif haben die PKA als Berufseinsteiger unter dem Mindestlohn gearbeitet. Tanja Kratt, Bundesvorstand und Leiterin der Adexa Tarifkommission, sagt dazu, dass sich für alle Berufe und Tarifstufen die Gehälter um einen Sockelbetrag erhöhen werden. Bezogen auf eine Vollzeitstelle mit 40 Stunden gibt es ein Plus von 140 Euro, beginnend mit dem Januargehalt. Auch hier ein kleiner Unterschied: im Rest Deutschlands hat eine Vollzeitstelle laut Tarifvertrag ja nur noch 39 Stunden. Außerdem wird die Hälfte der tariflichen Sonderzahlung, also des 13. Tarifgehalts, auf die 12 Monate des Kalenderjahres umgelegt. Das entspricht einem 24stel pro Monat. Die andere Hälfte wird, wie bisher, spätestens mit dem Novembergehalt ausgezahlt. Damit steht laut Kratt den Mitarbeitenden ein höheres monatliches Nettogehalt zur Verfügung und bei der Berechnung des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld, beim Elterngeldbezug und beim Kurzarbeitergeld wird das Nettogehalt ebenfalls zugrunde gelegt. Einmalig ausgezahlte Leistungen wie ein 13. Gehalt werden dabei nicht berücksichtigt. Auch Auszubildende können sich freuen, denn auch da steigen die Vergütungen. Für FIP beträgt die Ausbildungsvergütung monatlich jetzt 1.100 Euro, für PTA-Praktikanten 850 Euro pro Monat und für PKA-Azubis 850 Euro im ersten Ausbildungsjahr, 900 Euro im zweiten und 950 Euro im dritten Ausbildungsjahr. Die Laufzeit des Tarifvertrags beträgt zunächst 18 Monate, also bis zum 30. Juni 2026. Beide Tarifparteien haben dazu vereinbart, dass im zweiten Halbjahr 25 über einen Anschlussvertrag zum 1. Januar 26 verhandelt werden soll, wenn es bis dahin von der neuen Bundesregierung eine rechtssichere Honorarerhöhung für die öffentlichen Apotheken geben sollte. Die Tariftabelle kann man sich komplett auf der Homepage der Adexa anschauen. Noch eine wichtige Info zum Schluss. Der Tarifvertrag ist für den Arbeitgeber nur dann verpflichtend, wenn sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber Mitglied ihrer jeweiligen Tariforganisation sind. Angestellte einer öffentlichen Apotheke müssen also Mitglied bei der Apothekengewerkschaft Adexa sein und der Arbeitgeber Mitglied im Arbeitgeberverband Deutscher Apotheken, der ADA. So, das war das Thema Tarifvertrag. Jetzt gehen wir in die Apotheke und sprechen über Kinder. Kinder können von Krankheiten manchmal ganz schön mitgenommen werden. Wenn die Eltern mit ihnen in die Apotheke kommen, dann ist schnelle Hilfe gefragt und es gilt nicht nur das Kind gut zu versorgen und ein bisschen aufzumuntern, sondern auch die Eltern optimal zu beraten zu den Medikamenten, die der Arzt verordnet hat. Bei der Bindehautentzündung stelle ich immer wieder fest, dass der erste Weg der Eltern gar nicht zum Arzt führt, sondern direkt zu uns in die Apotheke. Also sprechen wir doch mal darüber, ob wir als Apotheke da überhaupt weiterhelfen können. Und dafür müssen wir erstmal wissen, was der Auslöser ist. Wenn erwachsene Menschen an einer Bindehautentzündung oder Konjunktivitis erkranken, dann sind meist Adenoviren die Ursache. Bei Kindern scheint das schwieriger festzustellen zu sein. Einem US-amerikanischen Forscherteam zufolge sind die ursächlichen Gründe nicht vollständig verstanden, schreiben sie im Fachjournal The Journal of Pediatrics. 1 von 8 Kindern erkrankt jährlich an einer infektiösen Bindehautentzündung. Und früher war der Wissensstand, dass daran Bakterien schuld sind. Insbesondere Infektionen mit Haemophilus influenzae. In einer multizentrischen Fallkontrollstudie untersuchten die WissenschaftlerInnen Kinder im Alter zwischen 6 Monaten und 17 Jahren mit Verdacht auf eine infektiöse Bindehautentzündung anhand der von den Eltern berichteten Symptome. Es wurden Abstriche der unteren Bindehaut des stärker betroffenen Auges genommen und mittels PCR auf bakterielle und virale Erreger untersucht. Die Kontrollgruppe bildeten dann altersentsprechende Kinder, die gesund waren oder an einer Infektion der oberen Atemwege litten. Und interessanterweise wiesen die WissenschaftlerInnen bei den meisten Kindern mit und ohne Bindehautentzündung Bakterien nach. 3/4 der Kinder mit Konjunktivitis und mehr als die Hälfte der Kinder ohne Konjunktivitis hatten einen positiven PCR-Test auf Bakterien. Und das alte Wissen scheint noch aktuell zu sein. Am häufigsten fand sich Haemophilus influenzae auf den Bindehäuten. Als zweithäufigstes Bakterium stellten sie Moraxella catarrhalis fest und auch Streptococcus pneumoniae und Staphylococcus aureus waren nachweisbar. Viren fanden die WissenschaftlerInnen nur bei 5% der Kinder, also recht selten. Bei knapp 1/4 der Kinder ließen sich trotz Konjunktivitis weder Bakterien noch Viren nachweisen. Und dann gab es in der Studie noch den Versuch, einen Zusammenhang zwischen Symptomen wie Husten und Schnupfen zum Erreger herzustellen. Eitrige Augen, Schnupfen und Husten traten häufiger bei Bindehautentzündung mit Haemophilus influenzae auf, aber laut den WissenschaftlerInnen waren diese Symptome nicht spezifisch. Auch Kinder ohne eine H-Influenzae-Infektion zeigten diese Symptome in nicht unerheblichem Ausmaß, heißt es. So, jetzt aber zurück in unsere Beratung. Was hilft denn jetzt wirklich gegen die Konjunktivitis? Muss es immer ein Antibiotikum sein? Nicht wirklich, sagen die WissenschaftlerInnen. Die haben Kinder, die eine Antibiose erhalten, verglichen mit Kindern, die ohne Antibiose durch den Infekt gingen. Bei den allermeisten Kindern hatten sich die Symptome an Tag 5 gebessert oder waren gänzlich verschwunden. Die WissenschaftlerInnen konnten keine signifikanten Unterschiede bei Abwesenheitstagen in Kita und Schule oder der elterlichen Arbeit feststellen. Auch wenn H-Influenzae als Erreger nachgewiesen worden war, hatten Antibiotika am Auge keinen signifikanten Effekt. Die Symptome besserten sich innerhalb von 5 Tagen bei 95% der Kinder ohne Antibiotika und bei 98% der Kinder mit Antibiotika. Verschwunden waren die Symptome am 5. Tag bei 81% ohne und 89% der Kinder mit Antibiotika. Abschließend heißt es, zusammenfassend lässt sich sagen, dass H-Influenzae der einzige Erreger war, der mit Bindehautentzündung bei Kindern in Zusammenhang stand. Allerdings sind klinische Symptome allein nicht ausreichend, um bakterielle Bindehautentzündungen zuverlässig zu diagnostizieren. Angesichts des selbstlimitierenden Verlaufs der Erkrankung und der umstrittenen Wirksamkeit von ophthalmologischen Antibiotika ist es wichtig, dass Ärzte die Risiken und Vorteile sorgfältig abwägen, bevor sie eine topische Antibiotikabehandlung verschreiben. Da Antibiotika für die meisten Kinder möglicherweise nur einen geringen oder keinen Nutzen haben. Also für uns in der Apotheke bleibt: Kinder mit Konjunktivitis sollten auf jeden Fall zum Arzt, um eine Diagnose gestellt zu bekommen. Ob der dann was verordnet, ist eine andere Frage. Und damit kommen wir zu einem Thema, zu dem wir in der Apotheke auch häufig beraten, nämlich Darmgesundheit. In dem Zusammenhang hört man ab und an von einer Pilzinfektion im Darm, die für alle möglichen Symptome verantwortlich sein soll. In der Regel sprechen wir bei Pilzen im Darm von Candida albicans, ein Hefepilz. Der kommt natürlicherweise im Menschen vor und besiedelt warme und weiche Haut wie die Schleimhäute im Mund, in den oberen Atemwegen, im weiblichen Genitaltrakt sowie im Dickdarm. Candida albicans lebt fakultativ pathogen. Das heißt, der Pilz befindet sich normalerweise im Gleichgewicht mit dem Organismus und löst keine Erkrankung aus. Kommt es jetzt aber aufgrund verschiedener Ursachen zu einer Überwucherung, kann der Hefepilz auch Infektionen verursachen. Im Bereich des Darms spricht man dann von einer intestinalen Candidose oder umgangssprachlich von einer Darmmykose. Normalerweise wird Candida albicans von anderen Mikroorganismen der Darmflora, von einem intakten Immunsystem und einer gut funktionierenden Schleimhautbarriere so kontrolliert, dass es nicht zu einer Infektion kommt. In bestimmten Fällen können jedoch diese Mechanismen gestört werden, wodurch das Risiko für eine Darmmykose deutlich erhöht wird. Dazu gehören ein geschwächtes bzw. ein schwaches Immunsystem, Stoffwechselstörungen, Diabetes mellitus, Über- oder Mangelernährung und bestimmte Medikamente. Die Beschwerden, die man so hat bei einer intestinalen Candidose, die sind sehr individuell und erinnern an verschiedene andere Magen-Darm-Erkrankungen. Bei einer Pilzüberwucherung im Darm werden die Symptome eher im unteren Bereich des Gastrointestinaltraktes beschrieben. Und dazu gehören dann Verstopfung, teils wässriger Durchfall, Blähungen, Bauchschmerzen und Unterbauchkrämpfe. In schweren Fällen zeigen sich auch Fieber, Koliken, gastrointestinale Blutung oder eine Gewichtsabnahme. Dann sollten KundInnen immer an ÄrztInnen verwiesen werden. Die Wirkstoffgruppe der Polyene eignet sich zur Behandlung einer intestinalen Kandidose. Polyene binden an Bestandteile der Zellmembran des Pilzes, was die Porenbildung fördert und die Membran durchlässiger macht. Durch den Ausstrom von unter anderem Elektrolyten kommt es zum Absterben des Pilzes. Sie sind für den lokalen Einsatz und zur systemischen Behandlung indiziert, je nachdem, welches Ausmaß die Mykose angenommen hat. Verwendet wird der Wirkstoff Nystatin, der oral als Filmtablette oder Suspension in verschiedenen Dosierungen zur Verfügung steht. Außerdem eignet sich liposomales Amphotericin B als Suspension, Tablette oder Lutschtablette. Fertigarzneimittel ist hier Amphomoronal. So eine Anti-Pilz-Diät, durch die der Candida ausgehungert werden soll, wird zwar häufig empfohlen, aber Belege dafür gibt's nicht. Wahrscheinlich führt die eher zum Gegenteil und regt das Wachstum aller Darmbakterien an, was die Schleimhautbarriere stärken kann. Also kann trotzdem einen positiven Effekt haben. Empfohlen wird eine natürliche Vollwertkost, die aus vielen Ballaststoffen besteht und leicht verdauliche Kohlenhydrate wie Zucker nur in Maßen beinhaltet. Durch ein ausgeglichenes Maß an Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten entsteht im Darm ein optimales Milieu, um eine Darmmykose vorzubeugen oder die zu behandeln. Symptome wie Verstopfung, Blähung und Durchfall können durch diese Ernährungsform auch verbessert werden. In der Apotheke können wir jetzt so neben einigen Ernährungstipps auch Probiotika empfehlen. Einige Studien konnten zeigen, dass verschiedene Arten von Lactobacillen so eine Art Anti-Candida-Aktivität aufweisen, indem sie mit dem Pilz um Bindungsstellen konkurrieren oder Stoffwechselprodukte bilden, die das Wachstum des Pilzes ungünstig beeinflussen. Insbesondere Multispezies-Probiotika, die verschiedene Bakterienstämme bzw. Gattungen enthalten und so für ein gesundes Darmmilieu sorgen, können sich zur Therapieunterstützung bei einer Hefepilzüberwucherung im Darm eignen. Und damit sind wir schon im letzten Thema für heute und das widmet sich den Gefahrstoffen und ihrer Abgabe in der Apotheke. Salzsäure zur Reinigung der Toilette, Kaliumpermanganat zur Wasserdesinfektion oder Wasserstoffperoxid zum Bleichen von Knochen. Unter welchen Voraussetzungen dürfen solche Stoffe eigentlich abgegeben werden? Also zunächst mal muss der Erwerber mindestens 18 Jahre alt sein. Ein Verkauf von Chemikalien an Jugendliche ist grundsätzlich nicht erlaubt. Weiterhin muss der Verwendungszweck genau überprüft werden. Dabei dürfen sich keine Anhaltspunkte auf eine unerlaubte Verwendung ergeben. Die abgebende Person muss den Kunden zudem über mögliche Gefahren bei der Verwendung der Substanz, über die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen und über die ordnungsgemäße Entsorgung unterrichten. In der Chemikalienverbotsverordnung können Vorschriften zur Abgabe und Dokumentation von Gefahrstoffen nachgelesen werden. Dort steht dann auch geschrieben, dass Personen, die in der Apotheke Chemikalien abgeben, selbst mindestens 18 Jahre alt seien und zudem als zuverlässig gelten müssen. PTA und ApothekerInnen gelten allein schon durch ihre Ausbildung als umfassend sachkundig. Bei bestimmten Gefahrstoffen ist aber außerdem ein Sachkunde-Nachweis notwendig. Dieser Nachweis muss seit einigen Jahren regelmäßig erneuert werden. Es ist möglich, durch den Besuch einer halbtägigen Fortbildung alle 3 Jahre oder auch durch Teilnahme an einer ganztägigen Veranstaltung alle 6 Jahre. Und den Sachkundenachweis braucht man dann bei der Abgabe von Stoffen und Gemischen, die mit dem Gefahrenpiktogramm GHS-06 gekennzeichnet sind. Das ist der Totenkopf mit den gekreuzten Knochen. Darunter fallen beispielsweise die beiden Flüssigkeiten Ameisensäure über 85% und Chloralhydrat. Diese Regel gilt auch für Gefahrstoffe mit dem Gefahrenpiktogramm GHS-08, also Gesundheitsgefahr, die zusätzlich mit dem Signalwort Gefahr und den entsprechenden Gefahrenhinweisen H340, 350, 360, 370 und 372 versehen sind. CMR-Substanzen der Kategorie 1a und 1b dürfen grundsätzlich nicht an Privatpersonen abgegeben werden. Beispiele hierfür wären jetzt Benzol und Ethylenoxid. Und einige Stoffe wiederum dürfen ohne Sachkundenachweis abgegeben werden. Zum Beispiel Aceton, Zitronensäure, Essigsäure, Ethanol 96%, Salzsäure sowie Wasserstoffperoxidlösung unter 12%. Für diese Chemikalien besteht auch keine Pflicht zur Dokumentation. Wasserstoffperoxidlösungen sind häufig ein Thema, die werden ja gern mal von Jägern zum Bleichen von Geweihen angefragt. Hierbei ist zu beachten, dass die meisten Jäger privat tätig sind und keinen Gewerbeschein besitzen. Daher dürfen sie nur Wasserstoffperoxidlösung in einer Konzentration bis 12% bekommen. Die abgebende Person muss grundsätzlich einmal jährlich von einer sachkundigen Person über die Eigenschaften der abzugebenden Stoffe und die damit verbundenen Gefahren unterrichtet werden. Diese Belehrung muss schriftlich dokumentiert werden. Bei der Abgabe von Gefahrstoffen mit dem Gefahrenpiktogramm GHS06 und GHS08 verbunden mit dem Signalwort Gefahr und den H-Sätzen 340, 350, 360, 370 und 372 müssen gewisse Informationen zur Abgabe auch schriftlich festgehalten werden. Die Dokumentation kann in einem Abgabebuch oder auf elektronischem Weg erfolgen. Der Empfang der Chemikalie durch den Erwerber kann auf einem separaten Empfangsschein bestätigt werden. Und wichtig noch zu wissen, Abgabebuch und Empfangsscheine sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren. Und wenn ihr jetzt sagt, Hilfe, das ist mir irgendwie alles zu viel, wie soll ich da auf Nummer sicher gehen und herausfinden, ob der Kunde die Wahrheit sagt und so weiter, dann gute Neuigkeiten. Anders als bei der Abgabe von Arzneimitteln besteht für Chemikalien keine Verpflichtung zur Abgabe. Hat das pharmazeutische Personal also Bedenken an einer erlaubten Verwendung, dann muss die Abgabe verweigert werden. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge und hoffentlich wieder alle etwas besser informiert. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch jetzt eine fantastische neue Woche. Bei uns in Berlin wird der Arbeitsweg durch den Streik bei U-Bahn und Bussen heute ein bisschen erschwert, aber ich schaffe das schon. Nächste Woche bin ich dann wieder hier vor dem Mikrofon. Bis dahin, gehabt euch wohl.